Und meine Damen und Herren, liebe Freunde, heute sprechen wir über das Thema die Erfindung der zukünftigen Vergangenheit. Also die Erfindung der zukünftigen Vergangenheit ist ein Thema, was uns verwirrt, weil wir natürlich wissen, dass wir eigentlich Zukunft erfinden und nicht Vergangenheit. In der Tat ist es aber so, dass wir es mit einer Bewegung weltweit zu tun haben, wo Vergangenheit erfunden wird, wo wir es mit Theorien der Restauration zu tun haben, wo ein großer Teil der Bürger aus Furcht vor der Zukunft in die Vergangenheit zurückschaut und zurück will. Ich will am Anfang Ihnen über einen Film etwas erzählen. Auf Arte ist er gesendet worden, die Rückkehr nach Montauk von Schlöndorff. Dieser Film beginnt mit zwei Sätzen in New York und dort trifft er auf eine alte Liebe vor 20 Jahren oder noch viel früher und die möchte er eigentlich wieder kennenlernen und zu dieser Buchvorstellung lädt er sie ein und es beginnt dort in seinem Buch mit der rührenden Geschichte über den Tod seines Vaters. Er sitzt also am Sterbebett seines Vaters und dann sagt der Vater zu ihm, zwei Dinge sind wichtig. Das eine, dass du getan hast und dass du bereust, dass du nicht ungeschehen machen kannst. Und dann ist da das andere, dass du nicht getan hast, aber hättest tun sollen, dass du ebenso bereust, aber dafür ist es zu spät. Leicht zu sagen, dass diese Dinge unwichtig sind, weil sie vorbei sind. Aber sie sind wichtig. Tatsächlich sind nur sie es. Das ist also die Ouvertüre zu dieser rührenden Geschichte. Das ist ein toller Film. Allerdings ist der sehr melancholisch und trifft sozusagen auf einen Kern, nämlich auf die Sehnsucht nach der Umkehr der Vergangenheit. Dieser alte Vater, der da stirbt und der nicht mehr positiv eingestellt ist, aber seinem Sohn trotzdem etwas mitgeben will, gibt ihm eigentlich nur eine Last mit. Er kann ihm nicht sagen, dass es wichtig ist, dass ein Drittes wichtig ist, nicht zu bereuen, was man nicht getan hat und nicht zu versuchen, wiederherzustellen, was vielleicht hätte geschehen können, sondern das Dritte ist, einzutreten in die Mitte der Zeit und Meister seiner Zeit zu werden, und zwar in der Gegenwart. Und das geht bis in die Sterbestunde. Das eben hat der Sokrates uns vorgemacht, dass man bis in die Sterbestunde positiv sein kann. Warum? Weil man dann etwas für sich gewinnt. Am Ende stehen wir alle vor der großen Abrechnung und da fragen wir natürlich in unser Leben hinein, was hast du erreicht? Und dann kommt die große Frage auf das Weitergeben. Was geben wir weiter? In der Diskussion im Symposium sagt der Sokrates mal, weitergeben werden wir unser Leben an unsere Kinder. Aber was wir auch weitergeben, ist unsere Kultur. Unser Beitrag, den wir zu unserer Kultur leisten, ist ein Schatz, den wir weitergeben. Und der lebt über uns hinaus. Platon hat es dann zu den ewigen Ideen gemacht und dadurch nach Ägypten transportiert und dadurch ist es kaputt gegangen. Es ist der Existenz verloren gegangen. Kultur ist etwas Lebendiges. Kultur ist nichts Totes. Und in diesem Nicht-Tot-Sein liegt eine Aufgabe. Die Aufgabe, die größer ist als wir in der Tat, die über uns hinausgeht und wo wir auch in der Stunde des Abschieds positiv sein können, wenn wir wissen, dass diese Kultur, die wir bearbeitet haben, an der wir Schöpfer waren, dass wir sie weitergeben können. Nicht nur an unsere Kinder und Kindeskinder, sondern eben auch an diese Kultur. Wir leben in dieser Kultur weiter und wir würden mit ihr sterben, wenn sie denn sterben würde, was wir nicht wissen, weil wir nach Sokrates wissen, dass wir nicht weise sind. Wie die Zukunft kommt, wissen wir nicht. Aber dass wir an der Zukunft und an dieser Kultur einen Anteil haben, dass wir in ihr weiterleben, dass das eine andere Form von Wiedergeburt ist. Diese Sache ist schwer, weil sie immer in der Konfrontation mit dem Verlust und der Furcht im Augenblick konkurriert. Und diese Erfahrung, also dass wir den Augenblick als eine Existenz gewinnen können, die wir selber erzeugen, und zwar im Hier und Jetzt, diese Erfahrung muss jeder von uns selber machen. Das ist eine Erfahrung, die kann Ihnen niemand abnehmen. In diesem in die Zeit treten und in den eigenen Geist gehen und sich mit dem eigenen Geist besprechen. Der Sokrates macht das immer mit seinem Daimonion, was innere Stimme heißt. In dieser inneren Besprechung gewinnen Sie mehr, als Sie verlieren können. Aber Sie werden in dieser Situation, in jedem Augenblick Ihres Lebens von Ihrer Furcht des Missgelingens angefragt. Sie sind ja Meister oder nicht Meister. Sie können sich vermeiden oder Sie können sich nicht vermeiden. Und diese Schöpfungsarbeit ist faktisch uns aufgegeben, an der kommen wir nicht vorbei. Also keine Rückkehr nach Montauk, sondern eine Einkehr in und bei Ihnen. Der Film scheitert dann ja auch, weil diese Rückkehr zu der Frau nicht gelingt, weil man die Vergangenheit nicht wieder herholen kann. Vergangenheit ist Vergangenheit, und auch wenn man eine zukünftige Vergangenheit schaffen will, ist das ein Homunculus. Aber worum wir jetzt eigentlich uns Gedanken machen müssen, ist die Problematik, dass wir es mit einer großen Reihe von Menschen zu tun haben, die in unserer Zeit in die Vergangenheit zurück wollen. Die reden ständig von der guten alten Zeit und sind rückwärts gewandt. Die wollen, was nicht möglich ist, wiederherstellen. Vergangenheit. Ich habe Ihnen hier zum Anfang die zwei Grundsätze aus unserer Verfassung vorgetragen. Da geht es in Artikel 3 unserer Verfassung, Absatz 1, lautet, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und dann steckt da das Gesetz drin. Was ist das Gesetz? Und dass wir als Menschen sind und dass wir in einem Volk leben, das ist der Artikel 20. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Dort haben wir es mit der Gewalt zu tun, und Gewalt ist immer Schöpfung oder Zerstörung. Beides ist möglich. Und in Wahlen, das heißt also, dass man zur Wahl geht, weil der Mensch in die Wahl gestellt wird, weil er jeden Tag wählen muss, sein Leben wählen. Und was er dann tut, da muss er in eine Abstimmung treten. Die Abstimmung ist die Abstimmung mit sich selber. Wenn ich nämlich irgendwo hingehe zu einer Wahl, muss ich vorher meine innere Stimme befragen. Ich muss mich stimmig machen. Ich muss meinen Geist in eine Übereinstimmung oder Differenz mit dem bringen, worüber es dort abzustimmen gilt. Und das ist bei der Europawahl jetzt ganz genauso. Die Bürger stimmen über die Zukunft oder über die Vergangenheit ab. Wir müssen uns über Europa verständigen und vereinigen. Und die Zerstörung Europas ist die Konstruktion einer zukünftigen Vergangenheit. Was wir in diesem Abstimmen tun, ist, dass wir über besondere Organe abstimmen. An der Stelle kommt das Delegationsproblem in unserer Kultur auf. Wir können nicht überall sein. Wir müssen Leute, denen wir vertrauen, irgendwo hinschicken, wo Abstimmungen stattfinden. In Athen war es so, dass die auf die Agora gehen mussten. Da war übrigens Wahlpflicht. Dann hat man die Diäten eingeführt. Das war ein Problem. weil dann jeder für jede Abstimmung eigentlich bezahlt wurde. Das ging dann auch noch gut, aber als die angefangen haben, ein Gesetz zu machen, dass man ihre Vertreter hinschicken darf auf die Abstimmung, über die Gesetze, sind die Sklaven hingeschickt worden und die ersten Sklaven waren die heutigen Manager, die Vertreter. Das Wort vertreten ist sehr gefährlich, weil sie in diesem Wort treten drin haben. Und treten, man kann irgendwo eintreten, aber auch austreten, man kann jemanden zur Seite treten, in den Hintern treten und wegtreten. Alles hängt mit Treten zusammen. Und wenn man sich vertreten lässt in der wichtigsten Sache des Lebens, nämlich die Entscheidung über sein eigenes Leben, dann hat man sich selber aus dem Spiel genommen. Gestern habe ich eine Umfrage gesehen über die Jugendlichen in Europa. Interessanterweise war die Umfrage irgendwie so, dass die gesättigten Jugendlichen gesagt haben, sie interessieren sich nicht für Europa. Diejenigen, wo es nicht so gut zuging oder geht, da hat sich mehr Interesse gezeigt an Europa. Also wo die Probleme oder die Krise da ist, blickt man dorthin, wo man sich eine Hoffnung herholen kann. Dort, wo die Sättigung ist, weil man ja sowieso alles schon hat, ist man an einer Wahlbeteiligung nicht so interessiert. Das hat dann eines dieser Mädchen den Freunden, die nicht zur Abstimmung gehen wollen, vorgehalten. Und dann hat die gesagt, naja, habt ihr denn nicht kapiert, wie das in England gelaufen ist? Da sind ja die Jugendlichen nicht zur Abstimmung gegangen. Und mit dieser Destruktion der Vergangenheitsanbeter muss man immer rechnen. Eine Demokratie, die glaubt, dass ihr ihre Vorteile in den Schoß fallen, weil es ja die Demokratie ist, ist eine armselige Veranstaltung. Wir müssen, jeder muss um sein Leben kämpfen. Und auch die Demokratie und die Demokraten müssen es tun. Und wenn die zu satt sind, haben wir ein Problem. Dekadenz. Dieses Problem der Dekadenz, auf einem erfolgreichen Europa dahin zu reiten und sich nicht um dieses Europa zu kümmern, ist eine traurige Veranstaltung. Aber zurück zu unserer Fragestellung. Wenn wir die Gesetzgebung oder wenn wir zu Wahlen gehen, müssen wir immer wieder auch Vertrauen haben in die Gewaltenteilung. Weil nämlich das Parlament bei uns die Gesetze macht und es eine Rechtsprechung gibt, also die staatlichen Organe dann, Exekutive, Legislative, Judikative und bei uns auch das Bundesverfassungsgericht existiert. Das heißt, wir haben es mit einer Rechtstradition zu tun und es ist mir ja wichtig in dieser Reihe immer wieder zu zeigen, dass das mit Griechenland beginnt, mit der Demokratie. In jeder Diktatur gibt es auch Recht, aber kein demokratisches. Da ist all das Recht, was dem Diktator Recht ist, was für ihn richtig ist. Gerechtigkeit ist da der Vorteil des Stärkeren. Das haben sie von Putin bis Erdogan und der Trump möchte es genauso machen wie der Orban, das hat er jetzt gesagt, möchte es auch so leicht haben wie der Orban. Da muss er sich aber noch anstrengen, muss er die amerikanische Demokratie total zerstören und auf ein Niveau bringen wie in Ungarn. Korruption, Bestechung und vor allem die Furcht vor der Zukunft, die dort der Orban angeheizt hat, die muss dann noch weiter angeheizt werden. Damit komme ich zu dem zweiten Hauptpunkt. Die Weltinnenpolitik hat es mit einer komischen Situation im Moment zu tun. Wir haben es auf der einen Seite mit einer ungeheuren Bereicherung, mit einem ungeheuren Gierpotenzial zu tun, das sich Neoliberalismus nennt und das auf der Welt insgesamt unglaublich viele Milliardäre erzeugt hat und einer davon sitzt im Weißen Haus und regiert die Demokratie der Vereinigten Staaten. Der andere Pendelschlag der Geschichte geht in den Kommunismus, in den kapitalistischen Kommunismus, was ja ein Zwitterwesen eigentlich ist, denkt man. Aber dort geht es um den Geiz an Freiheit. In China, das ist das Musterland des kapitalistischen Kommunismus. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich über diesen Begriff etwas sage, weil er so irrsinnig erscheint, aber in Wirklichkeit nicht ist, weil diese Kollektividee auf der Klostergesellschaft aufbaut, die wir weltweit haben. Und diese Klöster nichts anderes sind als die verantwortungslose Entlassung aus der Welt und die Überantwortung der Verantwortung an die Klosterordnung. Da muss man sowohl an der Klosterpforte Eigentum abgeben, als auch seinen freien Willen. Selbst entscheiden darf man nicht mehr. Dafür ist der Abt zuständig, heißt ägyptisch Abbas, Vater. Der ist zuständig für die Ordnung im Kloster. Und dann hat man den Schutz der Verantwortungslosigkeit. Dann ist man die Verantwortung los. Mir ist das auch erst in jüngster Zeit aufgefallen, warum und weshalb so viele Leute fasziniert sind vom Urkommunismus. Wenn du mit denen diskutierst, jetzt auch angesichts dieser Debatte, die der Kühnert losgetreten hat, um die Kollektivierung, dann sagen die immer, ja, der Kommunismus wäre ja eigentlich eine gute Sache, aber dann haben sie natürlich die Erfahrung des Ostens vor Augen, diese grenzenlose Enteignung und die Implosion des Sowjetsystems, die Korruption und alles das, was damit zusammenhängt. Und dann sagen sie, ja, diesen Sozialismus-Kommunismus wollen wir nicht, aber einen idealen. Da habe ich mir Gedanken gemacht, was meinen die eigentlich mit diesem idealen Urkommunismus? Und dann bin ich darauf gekommen, dass es eben parallel in unserer Kulturgeschichte eine Struktur gibt, die durch alle Kulturen hindurchgeht und die heißt, wenn ihr hinter unsere Klostermauern kommt, ob das in China, Indien, in Persien, in Ägypten, bei den Pharaonen oder sonst wo ist, dann seid ihr die Verantwortung los. Dann müsst ihr nicht mehr in der Freiheit des Lebens kämpfen, dann tut das für euch die Organisation. Und das Faszinierende an der Kultur ist ja immer, dass es in ihr Parallelentwicklungen gibt, dass wir auf Stränge stoßen, wo nebeneinander her zur selben Zeit ursprüngliche Strukturen aus der Vergangenheit, aus unserer Kultur wirksam sind. Und dieses Phänomen muss man für sich selber erschließen. Und manchmal ist es so, dass es einem nicht auffällt, weil es so nah ist. Also diese Frage des Urkommunismus, selbst jemanden, der in der 68er-Bewegung drin war, so wie ich, und der katholisch geprägt war und das eigentlich alles aus dem FF kennt. Und mir ist nicht aufgefallen, dass wenn wir vor den Priestern stehen, dass wir eigentlich vor einer Mönchsordnung stehen. Weil die, wie die Mönche, nicht verheiratet sind und weil es den Mönchsgesellschaften innerhalb der katholischen Kirche seit eben Antonius dem Großen, seit dem Konzil von Nicea, das habe ich das letzte Mal ja dargestellt, 235 nach Christus war das, gelungen ist, den freiheitlichen Gedanken des Christentums, der durch Jesus kommt, liebet deinen Nächsten wie dich selbst, zu eliminieren. Und in der Klosterordnung es keine Liebe mehr zwischen den Geschlechtern gibt, keine Liebe mehr zwischen Menschen, die anderer Meinung sind, sondern alles über die Klosterordnung verortet wird und verordnet wird. Und diese Parallelität gibt es in allen Kulturen. Wenn Sie sehen, es sind Leute nach Indien gegangen zu Bhagwan. Mit denen habe ich gestritten, immer wieder, zu dieser Zeit. Das waren Freunde von mir. Ja, die haben plötzlich einen orangenen Umhang gehabt. Das waren Mönche. Ich habe nicht kapiert, ich habe es nicht auf den Punkt gebracht, was die so fasziniert hat an diesem Bhagwan. Der hat ein Verführungspotenzial gehabt und der hat es verstanden, den Leuten den Himmel im Ashram zu versprechen und den auch zu praktizieren. Das ist das Problem. Die Aufopferung ist kein Weg zur Freiheit, sondern zum Verlust der Freiheit. Und in all diesen Sekten haben wir es mit einem Verlust der Freiheit zu tun. Und das ist das große Plus, in Anführungszeichen, dieser Sekten. Und das ist das große Plus der Religionen, dass sie in der Klosterformation demjenigen, der ins Kloster eintritt, versprechen, du bist deine Verantwortung los. Du bist die Freiheit los. Du brauchst dich nicht mehr darum kümmern. Ja, was gibt es denn Besseres? Es ist das Schlechteste, was es überhaupt gibt. Aber wenn man mal auf diesem Weg unterwegs ist, gibt es oft keine Umkehr mehr, weil es sich um eine Religion handelt. Weil an dieser Stelle der Mythos eines Gottes oder einer Übervernunft oder einer Erleuchtung. Niemand ist so allein wie der Mensch in einer Masse. Ortega y Gasset. Aber trotz dieser Warnung vor dem Alleinsein in der Masse fasziniert die Masse doch, weil man sich in der Masse eben auch verlieren kann. Und das Verlieren ist ein Gewinn. Ich muss, wenn ich in der Masse bin und mitschwimme, auch die Verantwortung nicht mehr ausüben. Für mich, das macht die Masse. An der Stelle jetzt geht es um was anderes. Wir müssen fragen, was die Menschen fasziniert, ihre Freiheit aufzugeben. Das ist ja der eigentliche Punkt. Was ist die Faszination, die Zukunft zu verweigern und in die Zukunft eine Vergangenheit hineinzuspiegeln? Diese Fragestellung muss man sich stellen und der dürfen wir nicht ausweichen. Auf was baut die Flucht vor der Verantwortung auf? Auf nichts so sehr als auf die Furcht. Der Mensch ist ein Wesen, der in der Sorge sich um sein Leben sorgt. Das heißt, er fürchtet er sich auch, dass es misslingt. Dass der nächste Tag, den er gar nicht kennt, dass der ihm misslingt. Und diese Diskussion, die haben sie immer wieder in sich selbst. Das heißt, wir blicken in diesem Augenblick, wo wir auf die Zukunft schauen, immer in unsere eigene gelebte Existenz hinein. Und was sehen Sie da? Auch das ist etwas, was uns nicht gegeben ist. Manchmal hat man es mit Menschen zu tun, mit denen man zusammenlebt, auf die man aber keinen Einfluss hat, weil die sich in ihrer eigenen Lebenswelt verbergen und abgesondert haben und weil die dort einsam sind. Furchtsam und einsam. Und die Furcht, die fällt manchmal auf einen sehr verrückten Boden. Der Samen der Furcht, es steckt auch in Furchtsam drin, ist quasi die Furcht vor der kommenden Zeit. Die geht im Prinzip ständig auf, wo wir immer nach der Existenz und nach der Brücke von uns zu den anderen fragen müssen. Und zu diesem Massenphänomen, warum andere Menschen so ticken, wie sie ticken, wir sie verstehen und indem wir sie verstehen, gleichzeitig feststellen, wir verstehen sie ja eigentlich gar nicht, weil sie nämlich ganz andere sind. Aber trotzdem sehen wir dort manchmal in ihr Wesen hinein und sehen, dass sie aus ihrer Gegenwart fliehen, dass sie in die Vergangenheit zurück wollen und dass sie eigentlich eine zukünftige Vergangenheit erfinden. Also die Schöpfungsaufgabe, die man hat, ist im Prinzip eine gewusste Erfahrung. Und jetzt kommt's, die gewusste Erfahrung kommt nicht aus der Zukunft, sondern aus der Vergangenheit. Das heißt, wir leben, indem wir denken, ständig in unserer Vergangenheit. und holen diese Vergangenheit natürlich her, weil wir sie natürlich nicht als Vergangenheit denken können. Wir können sie auch nicht als Vergangenheit wiederherstellen, sondern wenn wir sie in uns zur Wiedergeburt bringen, das ist ja auch der Ort der Anamnesis, der Wiedergeburt. Jeder Mensch in seinem Erinnern macht immer wieder Geburten, und zwar geistiger Art. Dann holen wir diese Erfahrungen her, und das tut jeder Bürger, und der denkt die dann, und an der Stelle sollte er denken, dass man diese Erfahrungen nicht als vergangene, sondern als gegenwärtige der Zukunft konfrontieren muss. Und dass wir alle dieser gegenwärtigen Zukunft gar nicht auskommen. In dieser Art sokratisch zu denken, treten wir, wenn wir es richtig tun, tatsächlich in die Sorge um den Augenblick ein. Weil wir die Zukunft nicht wissen, müssen wir sie in der Gegenwart erfinden. Das ist der Augenblick des Eintritts in diese Schöpfungsstruktur, die der Sokrates aufgemacht hat. Aber es kommt einem eben an dieser Stelle auch immer wieder die Furcht entgegen. Nämlich zuerst begegnet man in sich selber dem eigenen Anderssein in sich, und manchmal möchte man in sich vor dieser eigenen inneren Vergangenheit davonfliehen, so wie diese Geschichte in Montauk, dass der dann sagt, man bereut etwas. Es gibt Leute, die bereuen ihr ganzes Leben, dass sie damals nicht den Schritt gemacht haben. Das ständige Zurückblicken, ach, hätte ich doch, als ich noch jung, den Rosenzweig gefreit. Der Rosenzweig ist jetzt vergangen, aber der Mann träumt immer noch vom Rosenzweig und sagt, ach, hätte ich doch damals, als ich noch jung, den Rosenzweig gefreit. Und viele Leute in unserer Kultur, die laufen ständig so in die Zukunft, rückwärts, dass die dadurch Unfälle machen, weil man nämlich nur vorwärts was sieht, kommt ihnen gar nicht in den Sinn, weil die ständig ihre Umgebung dazu verdammen, dass sie auch rückwärts schauen. Damals, da hättest du zu mir besser sein sollen. Damals, da hätten wir andere Wohnung. Damals hätte, ist völlig vorbei. Aber diese Leute versuchen, ihre Umgebung auf die Vergangenheit festzulegen, weil sie sich vor der Zukunft fürchten und weil sie uns dann in diese Vergangenheit hineinziehen wollen. Wir sollen genauso unfrei sein wie sie.